Also ich glaube, Unzufriedenheit ist immer auch ein guter Treiber für einen Umbruch oder eine Veränderung. Ich war unzufrieden in der Anstellung. Ich hatte nie genug Gestaltungsfreiräume, zu wenig Handlungsspielräume. Das hat mir nicht gepasst. Und dann dachte ich, oh, da mache ich mich jetzt mal selbstständig. Und das mit dem Neuerfinden, ich war ja 17 Jahre lang solo selbstständig in diesem Kontext, E-Learning-Konzeption, Redaktion, Text, Marketing, Workshops. Und ich habe eigentlich jedes Jahr auf mein Business geguckt und im Rückblick geschaut, was war gut, was kann ich weitermachen, was war nicht so toll, was kann ich abstoßen an Geschäftsmodell oder an Dienstleistungen und wovon möchte ich gerne mehr machen im nächsten Jahr. Also das habe ich jedes Jahr zum Jahreswechsel, ist mein Ritual, dass ich auf mein Business gucke und mir überlege, soll so bleiben, was soll anders werden?
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Annette Lindstedt ist heute mein Gast. Sie ist Inhaberin von Lindmanns lebendige Online-Veranstaltungen. Mit dieser Spezialagentur für Zusammenkünfte im virtuellen Raum hilft sie selbstständigen Unternehmen und Institutionen rund um die digitalen Veranstaltungsformate. Das tun sie mit erprobten Methoden für Interaktion im virtuellen Raum, Regie, Technik und Tools, Support und mehr. Auch Trainings rund ums Miteinander über Distanz gehören zum Portfolio. Ihr Kernversprechen ist, Distanz wird ganz nah und das lebt Annette auch im Führungsalltag, da sie mit ihrem achtköpfigen Team fully remote arbeitet. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Annette, sei herzlich gegrüßt.
Hallo Leoba, ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf.
Sehr gerne. Annette, du bist die Inhaberin von Lindmanns lebendige Online-Veranstaltungen. Du bist nicht als Unternehmerin geboren, das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Was machst du mit lebendigen Online-Veranstaltungen und wie bist du zu diesem Produkt und dieser Firma gekommen?
Das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Also deine erste Frage, was tun wir mit Lindmanns? Wir begleiten und beraten Unternehmen, Selbstständige, Verbände, Behörden und die Wissenschaft bei der Konzeption und Durchführung von Online-Formaten jeglicher Art, also Online-Kongresse, Online-Tagungen, aber auch Webinare, Workshops, alles, was irgendwie online und live stattfindet. Das machen wir mit Konzeption und Event-Design, aber auch mit der technischen Unterstützung. Also wir sind in den Veranstaltungen und unterstützen da und erledigen auch die Nachbereitung, also wenn zum Beispiel Videoschnitt gefordert ist, solche Dinge. Also wir sind im Prinzip wie eine Veranstaltungsagentur, aber spezialisiert auf Online- und hybride Formate.
Okay, dann kommst du weder aus dem Eventbereich und auch nicht aus dem Technikbereich?
Weder noch. Ja, genau. Also ganz ursprünglich wollte ich mal Journalistin werden. Ich hatte ein großes Vorbild und zwar Franca Magnani. Die Älteren werden sich erinnern, die war damals Auslandskorrespondentin für die ARD in Rom und die habe ich total gefeiert und bewundert und dachte, so eine will ich auch mal werden. Ich habe dann tatsächlich auch unter anderem Italienisch studiert und Englisch und VWL, habe dann aber schon im Studium den Wunsch verworfen. Habe dann mit der Werbung geliebäugelt und bin aber per Zufall nach dem Studium im E-Learning gelandet, was damals im letzten Jahrtausend noch Telelernen hieß. Das Ja, also das mit dem Zufall zieht sich bei mir auch so ein bisschen durch. Ich habe eins meiner vielen Lebensmotti, ist das Zitat von Goethe, den Zufall bändige zum Glück. Damit fahre ich sehr, sehr gut seit mehreren Jahrzehnten. Und dieser Start im Telelernen war wegweisend, weil man mich damals schon direkt mit dem Online-Virus infiziert hat. Also ich habe damals direkt eine Faszination für das Lernen und Kommunizieren und das Miteinander über Distanz entwickelt. Also mit meiner ersten E-Mail-Adresse war ich sofort in Online-Netzwerken unterwegs und fand das total spannend. Dann war ich ungefähr 9 Jahre lang angestellt in verschiedenen Unternehmen, vom Startup bis zum Konzern, aber immer im Kontext Weiterbildung, digitales Lernen und funktional in Konzeption, Marketing und Projektmanagement. 2003 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem bunten Bauchladen aus mediendidaktischer Konzeption. Also ich habe Konzepte geschrieben für E-Learning-Angebote, Text und Redaktion. Das hat sich mit der Zeit dann entwickelt zu so einem Angebot rund um Unternehmenskommunikation und Workshops. Und mein heutiges Business-Baby Lindmanns habe ich 2020 mit meiner damaligen Geschäftspartnerin Tanja Schürmann, daher auch der ulkige Name, gegründet. Es war Pandemie, es musste schnell gehen. Wir hatten die Geschäftsidee und haben dann schnell Lindstedt und Schürmann zusammengeschmissen und deswegen heißt der Laden Lindmanns. Die Verwirrung, damit bist du nicht alleine. Seit Mitte 2024 habe ich Lindmanns alleine und wir sind weiterhin unterwegs im Kontext Online-Veranstaltungen. Das Geschäft hat sich natürlich extrem gewandelt. In der Pandemie war es ein ganz anderes, als es jetzt ist, aber Online-Veranstaltungen, Meetings und Workshops sind mittlerweile ein eigenes Format. Früher war das ein bisschen eine Notlösung. In der Pandemie war große Panik. Wir müssen Veranstaltungen absagen und sie online umsetzen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Aber es ist jetzt ein eigenes Format mit seinen eigenen Vorteilen und Eigenheiten geworden. Und wir haben uns ständig angepasst, natürlich auch auf die Nachfrage und sind weiter da unterwegs, geben mittlerweile auch Trainings zu Methoden und Barrierefreiheit, alles im Kontext Online-Formate.
Annette, wenn ich mitgezählt habe, dann waren das, glaube ich, 6 Umbrüche, 6 Neuerfindungen. Du hast letztes Jahr, da haben wir uns kennengelernt, da hast du gesagt, ja, okay, für die großen Anbieter, Verbände, Unternehmen, das Angebot, das Produkt läuft. Wir würden gern den kleinen Unternehmen etwas anbieten, dass wir die Technik, den Technik-Support übernehmen, dass wir sie stützen, dass sie ihre Inhalte präsentieren können, also Solo-Selbstständigen, Experten, Beraterinnen, und machen da ein Paket rund mit Webinaren oder zu Webinaren, zu Online-Workshops und so weiter. Das ist also jetzt die 7. Neuerfindung. Meine Frage, wann sind Neuerfindungen nötig und wann nicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob die Zahl 7, ob die... Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, wie man es zählt. Mein erster Umbruch war sicherlich schon der Abschied vom Berufswunsch Journalistin im Studium. Da war der Grund, dass ich gemerkt habe, oh, das ist ja doch gar nicht so meins. Ich habe in der Zeit Menschen kennengelernt, die Journalisten waren und habe dann überhaupt mal meine Vorstellung von dem Beruf mit der Realität abgeglichen und gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so meins. Das war vielleicht so der erste Umbruch. Dann der zweite von der Anstellung in die Selbstständigkeit, der war sicherlich sehr gravierend. Da war der Auslöser, dass ich einfach unzufrieden war. Also ich glaube, Unzufriedenheit ist immer auch ein guter Treiber für einen Umbruch oder eine Veränderung. Ich war unzufrieden in der Anstellung. Ich hatte nie genug Gestaltungsfreiräume, zu wenig Handlungsspielräume. Das hat mir nicht gepasst. Und dann dachte ich, oh, dann mache ich mich jetzt mal selbstständig. Und das mit dem Neuerfinden, ich war ja 17 Jahre lang solo selbstständig in diesem Kontext, E-Learning-Konzeption, Redaktion, Text, Marketing, Workshops. Und ich habe eigentlich jedes Jahr auf mein Business geguckt und im Rückblick geschaut, was war gut, was kann ich weitermachen, was war nicht so toll, was kann ich abstoßen an Geschäftsmodell oder an Dienstleistungen. Und wovon möchte ich gerne mehr machen im nächsten Jahr? Also das habe ich jedes Jahr zum Jahreswechsel, ist mein Ritual, dass ich auf mein Business gucke und mir überlege, soll es so bleiben, was soll anders werden? Und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr guter Weg, allein schon, weil mir immer schnell langweilig wird, weil ich gar keine Lust habe, immer das Gleiche weiterzumachen. Aber das eröffnet mir Möglichkeiten, einfach nochmal kritisch drauf zu schauen. Ich habe dann irgendwann mal festgestellt, nee, Übersetzungen ist eigentlich nicht meins, das kann ich jetzt aufhören. Dafür möchte ich lieber mehr Workshops geben, zum Beispiel. Also man kriegt ja auch, wenn man gut vernetzt ist, immer wieder Anregungen, was man tun kann und was es für Geschäftsmodelle gibt. Und ja, ich bin dann ja auch eher so, dass ich dann einfach mal ausprobiere. Und wenn ich dann nächstes Jahr festgestellt habe, fliegt nicht, dann lasse ich es halt wieder. Also das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man sich auch immer wieder neu erfinden kann. Das ist das, was mich dabei hält und weiter antreibt.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Eine große Angst, die ich bei vielen Kundinnen erlebe, ist, dass sie die Angst haben, wenn ich etwas Neues und anders mache, dann verliere ich ja meine bestehenden Kunden. In der Regel, wenn man ein paar Jahre zusammenarbeitet und treue Kunden hat, mit denen man gut zusammenarbeitet, dann möchte man ja weiter auch für die da sein. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich erfinde etwas neu, aber da gibt es ja auch eine Übergangsphase. Von was lebe ich in der Zeit? Wie hast du das gemacht?
Also so die kleinen Umbrüche, die ich eben geschildert habe, aufgrund meiner Reflexion am Jahresende, das waren so Umbrüche, wo ich bestehende Kundschaft eigentlich mitnehmen konnte. Und wenn ich das nicht wollte, hatte das auch meistens einen Grund. Also das kann ja auch eine Befreiung sein, manche Kunden nicht mehr zu haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der große Umbruch in der Pandemie, da habe ich keine Kunden mitgenommen. Das sage ich ganz ehrlich. Da ging es mir wie vielen anderen im Marketingbereich. Ich hatte Kundschaft aus der Geschäftsreise. War klar, dass da gar nichts mehr lief dann mit der Pandemie. Und einen anderen, der so im Umfeld Bierproduktion war, die Kneipen waren alle zu, da lief auch nichts mehr. Das heißt, mir sind natürlich erstmal Kunden weggebrochen. Und mit der Gründung von Lindmanns habe ich ja auch mein Geschäftsmodell komplett geändert. Das war ja eigentlich ein komplettes Neugeschäft und da haben wir auch einfach neue Kundschaft gewonnen über unser bestehendes Netzwerk, über Weiterempfehlungen, weil es sich einfach rumgesprochen hat. Also ich versuche mal auf deine Frage zurückzukommen, wie nehme ich bestehende Kunden mit? Das hängt sicherlich davon ab, wie stark mein Umbruch ist, also wie radikal der ist. Wenn ich jetzt wirklich ein komplett neues Geschäft mache, wird es schwierig sein. Aber probieren kann man es natürlich, weil wenn man jetzt große Unternehmen als Kundschaft hat, die haben ja auch andere Abteilungen und vielleicht kommt man dann da unter. Aber so allgemein kann ich das nicht beantworten.
Als ihr die lebendigen Online-Veranstaltungen angeboten und begleitet habt, hatte denn da deine Geschäftspartnerin den Zugang zu dieser anderen Zielgruppe oder habt ihr den ganz schnell aufgebaut?
Da komme ich zu meinem weiteren Lieblingsthema im Kontext Selbstständigkeit. Auch der Rat und die Empfehlung, die ich immer Menschen gebe, ist, sich zu vernetzen. Sowohl die Geschäftsidee als auch der Erfolg von Lindmanns wären ohne unser bestehendes Netzwerk aus Kolleginnen, ich nenne jetzt auch mal das Netzwerk, das ist der Netzwerk Texttreff. Das ist das Netzwerk für wortstarke Kommunikationsfachfrauen. Daraus ist unsere Geschäftsidee entstanden und dieses Netzwerk hat uns extrem weiterempfohlen am Anfang. Also das war ja so eine Wildwestzeit in der Pandemie. Unternehmen, Verbände mussten ihre Veranstaltungen absagen und irgendwie jeder kannte jemanden. Und wenn dann jemand aus dem Netzwerk so eine Anfrage bekommen hat von einem Verband, der sagte, ich muss eine Veranstaltung jetzt online machen, wer kann mich da denn unterstützen? Dann haben die gesagt, frag Annette und Tanja, die können das. Ja, und so war das. Und die Veranstaltungen selbst waren dann eben auch eine öffentlichkeitswirksame Sache, weil wir dann gesehen wurden und danach dann, also wir haben aus vielen größeren Veranstaltungen einfach Folgegeschäft generiert. Das ist irgendwie automatisch gekommen. Da hat uns die Pandemie und das Netzwerk haben uns wirklich ein bisschen Luft unter die Flügel gepustet.
Du warst ja zu dem Zeitpunkt schon 17 Jahre selbstständig. Du hattest eine gewisse Gelassenheit, trotz wahrscheinlich der Aufregung am Anfang der Pandemie. Aber viele, die starten und am Anfang stehen, da spielt ja der perfekte Plan eine ganz wichtige Rolle. Du hast es gerade schon beschrieben in der Situation, Wildweststimmung und Aufbruch und Weltuntergangsstimmung. Es war ja alles gleichzeitig. Warum ist Flexibilität wichtiger als der perfekte Plan? Wie hast du das in der Zeit erlebt? Wie habt ihr das gemacht?
Also vom zeitlichen Ablauf war es so, das ist entstanden daraus, dass wir eine große Netzwerkveranstaltung absagen mussten. Die war im Mai. Die haben wir dann online umgesetzt und zwar so gut, dass wir gemerkt haben, wir können da was und wir wollen Leute beraten, wie sie ihre Online-Formate lebendig machen. Deswegen auch dieser bisschen sperrige Unternehmensname. Anfang Juni haben wir offiziell gegründet, also eine GbR, einen GbR-Vertrag gemacht. Wir haben ganz schnell eine Website hingestellt, die war nicht schön, aber es stand das drauf, was wir tun und haben einfach angefangen. Also in der Situation war Schnelligkeit wirklich, wirklich entscheidend. Ich habe immer gesagt, dieses Pferd muss man jetzt satteln und schnell reiten. Und trotzdem haben wir uns einen Plan gemacht. Wir haben uns dann im August getroffen. Also ich muss dazu sagen, das Unternehmen ist ja komplett remote. Sie wohnt in Dortmund, ich in Heidelberg. Das heißt, wir haben auch von Anfang an remote gearbeitet. Wir haben uns dann im August mal in echt getroffen, uns ein Wochenende zusammengesetzt und haben eine Strategie gemacht und haben uns überlegt, welche Kundschaft möchten wir ansprechen, was möchten wir tun, was möchten wir nicht tun. Auch wirklich haben uns gegenseitig auch sehr offen geschildert, wovor wir Ängste haben, was unsere persönlichen Ziele sind, weil das war für uns beide auch neu, mit einer Partnerin zusammenzuarbeiten. Also ich will sagen, ein Plan ist wichtig, aber hätten wir uns jetzt erstmal ein halbes Jahr Zeit genommen für einen Plan, wäre das Geschäft an uns vorbeigelaufen. Also das musste man wirklich sehr, sehr schnell zugreifen, aufbauen und parallel zu der Geschäftsentwicklung dann die Strukturen schaffen. Das war sehr anstrengend, aber es hat funktioniert.
Super, super. Wie würdest du denn sagen, wie oft kann man sich denn neu erfinden und wo ist auch die Grenze? Du hast ja immer aus dem Impuls heraus, dass da irgendwas nicht stimmt, dich weiterentwickelt oder eben gemerkt, dass da etwas nicht ganz passt. Es gibt ja auch Menschen, die sich so oft neu erfinden, dass man nicht mehr weiß, wofür sie stehen. Du hast es einfach, ich sage jetzt mal, zwischen Kopf und Bauch. Der Dialog hat dir Entscheidungen ermöglicht. Wie würdest du sagen, wie oft kann man das machen? Wie oft muss man sowas machen?
Also so eine krasse Neuerfindung wie jetzt ein Unternehmen gründen und ein komplett neues Geschäftsmodell aufbauen, das sollte man jetzt nicht jedes Jahr probieren. Das wäre ziemlich anstrengend. Diese kleineren Umbrüche, ich kann da jetzt keine Zeitspanne nennen. Ich kann es am Beispiel erklären, wie es bei uns gelaufen ist. Also wir haben ja die ersten anderthalb Jahre haben wir praktisch alleine gearbeitet, hatten ein paar Aushilfen und Werkstudierende mit am Start. Wir haben eine Fehlentscheidung getroffen und zu spät Menschen angestellt. Das hätten wir früher machen sollen, weil wir unglaublich überlastet waren. Und jedes Mal, wenn jemand neu ins feste Team gekommen ist, mussten wir uns wieder so ein bisschen neu erfinden. Also so unsere Kommunikationsstrukturen anpassen, Aufgaben neu verteilen. Also das sind so kleine Neuerfindungen. Und mit neuen Menschen kommen auch immer neue Ideen und Impulse. Und die neue Idee, die du jetzt angesprochen hast vorhin, dass wir jetzt auch für kleinere, für Solo-Selbstständige, für Coaches und überhaupt Menschen, die Webinare und Workshops halten, eine Unterstützung anbieten, ist gekommen, weil ich Anfang des Jahres einen neuen Menschen in mein Team bekommen habe und die sagte, das sieht so aus, als würden Lindmanns nur Sachen für Große machen, das stimmt doch gar nicht. Und dann haben wir das mal aktiv adressiert. Also es ist immer total bereichernd, wenn neue Personen ins Team kommen. Gleichzeitig muss man dann immer auch viel anpassen in Sachen Kommunikation und Struktur und Vorgehensweisen.
Das ist ein toller Hinweis. Ja, jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin, wenn man denen Raum lässt und nicht erwartet, dass sie sich in erster Linie den alten bestehenden Dingen anpassen, dann kann man sich manche Unternehmensberatung sparen, weil sie einen Blick von außen haben.
Total, ja.
Die sehen Dinge, die wir in der Organisation, wo wir schon betriebsblind sind, denn je länger man natürlich zu einer Organisation gehört, umso weniger nimmt man die Besonderheiten wahr. Wenn die aber hinzukommen, dann haben sie erstmal den Blick, oh, das ist hier anders oder das ist eine klasse Idee, das wirklich zu nutzen. Unternehmerin nach dem Pippi-Prinzip. Noch nie gemacht, wird bestimmt gut. Also ein Zitat von Pippi Langstrumpf. Wie unterscheidet sich denn die Pippi Langstrumpf-Unternehmerin von der Annika-Unternehmerin? Wir haben auch gerade noch nachgeguckt. 1949 ist in Deutschland das Buch Pippi Langstrumpf erschienen. Aber in meinen Kindertagen spielte sie noch nicht so eine große Rolle und ich war auch innerlich immer wieder empört über die Pippi, was die da macht. Ich habe es mich gar nicht so getraut. Ich habe gedacht, das macht man nicht. Die lügt nämlich und ist frech und ich habe erst später entdeckt, dass da eine Chance liegt. Mir war die Annika immer lieber oder näher, weil die vielleicht ein bisschen mir ähnlicher war und brav und angepasst, vorausschauend, ausgleichend. Wie viel brauchen wir als Unternehmerin von Pippi Langstrumpf und wie viel von der Annika? Was würdest du sagen?
Ja, also dieses Pippi-Prinzip, das ist mir eigentlich erst sehr spät begegnet. Irgendwann habe ich dieses Zitat gehört und habe gedacht, ach, guck mal, das ist ja so, wie ich an Sachen rangehe. Also das ist so eine persönliche Sache. Ich bin mit einer großen Zuversicht gesegnet, für die ich auch sehr dankbar bin. Also ich bin grundsätzlich so ein optimistischer Mensch und habe auch vorhin schon gesagt, mir wird schnell langweilig und ich habe immer große Lust, Sachen auszuprobieren. Ich habe relativ wenig Scheu, Sachen auszuprobieren. Ich mache dann einfach mal und ja, wenn es dann schief geht, dann lasse ich es halt wieder. Ich bin jetzt nicht wagemutig wie und würde auch nie Bungee-Jumping machen oder so, aber so ein bisschen Pippi Langstrumpf ist einfach ganz schön, weil man ja einfach neue Dinge sich erschließen kann. Und in der Pandemie war das natürlich total wichtig, weil da war ja alles neu und viele hatten Sachen noch nie gemacht. Und wir sind einfach sehr gut damit gefahren, das auch offen zu kommunizieren. Wir haben dann zum Beispiel Anfragen gehabt von Veranstaltenden, die sagten, ja, kann man das jetzt so und so online umsetzen? Und dann haben wir gesagt, ehrlich gesagt, wir haben das so auch noch nie gemacht. Wir finden es mal raus und wenn wir den Eindruck haben, dass das geht, dann sprechen wir drüber und dann machen wir das. Also wir waren da sehr offen. Ich meine damit auch nicht mit dem Pippi-Prinzip, dass man irgendwie rausgeht, breitbrüstig und sagt, ja klar, habe ich zwar noch nie gemacht, kann ich aber alles. Also das würde ich darunter nicht gerne verstanden wissen wollen. Von daher verstehe ich auch deine Vorbehalte Pippi gegenüber. Die Annika war mir immer zu brav und zu angepasst, aber natürlich hat sie Qualitäten, die auch als Unternehmerin wichtig sind. Dass man ja strukturiert ist, zuverlässig und fleißig. Ja, dass die Annika-Eigenschaften, die braucht man schon auch. Vielleicht 50-50, ganz ausgewogen, wäre jetzt so meine Einschätzung.
Der Pippi kann ich abgewinnen, dass sie ihre eigenen Maßstäbe setzt, dass sie nicht die Erwartungen dieser Welt erfüllt. Das macht Annika viel mehr. Die Erwartungen an ein braves Mädchen erfüllt sie. Pippi macht ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Regeln. Und ich glaube, gerade bei einem Tag der Unternehmerin finde ich diesen Gedanken ganz zentral und wichtig. Es geht nicht darum, dass wir es machen, wie die Männer es machen oder wie man es schon immer gemacht hat, sondern dass wir unsere eigenen Maßstäbe setzen, dass wir unsere eigenen Regeln erfinden und sagen, es ist gut so. Es geht nicht darum, ob es besser oder schlechter, sondern wir haben vielleicht als Frauen einen anderen Blick auf die Welt. Nein, wir haben sicher einen anderen Blick, der kostbar ist und wertvoll. Ich finde wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ja, auch Business und Wirtschaft braucht unsere Sicht, braucht unsere Regeln.
Absolut. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit und am Unternehmerinnentum. Ich kann mir ja im Prinzip meine Welt so machen, wie sie mir gefällt, solange mich jemand beauftragt und ich damit Geld verdiene. Ja, also das ist natürlich immer das, was am Ende bei rauskommen muss. Aber ich kann ja in meinem kleinen Kosmos, jetzt mit meinem kleinen Team, was ich leite, natürlich in Absprache mit meinem Team und immer in einer kooperativen Situation mir überlegen, dass wir bestimmte Werte haben, die wir verfolgen, dass wir ein bestimmtes Geschäftsmodell haben, das wir jetzt beschlossen haben. Wir kümmern uns jetzt auch um EinzelkämpferInnen, die Unterstützung brauchen bei Online-Formaten. Da kann ich ja schon Pippi sein und sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist das, was ich an der Selbstständigkeit auch so schätze. Das ist einfach toll und eine riesige Freiheit. Aber ich muss natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Wenn es nicht fliegt und ich kein Geld damit verdiene, dann muss ich mir was überlegen. Das ist immer auch eine Verantwortung mit dabei, klar.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Schwerpunkt eingehen. Es ist ja im Moment die Tendenz stark, wieder zurück ins Büro wie vor der Pandemie. So nach dem Motto, als wäre das die bessere Lösung. Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, als wäre das nur eine Zwischenstation mit dem Remote-Arbeiten gewesen. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung in der Führung über Distanz? Ihr seid ein reines Remote-Team und wenn ich es richtig weiß, sitzen deine Leute bundesweit verteilt oder vielleicht sogar darüber hinaus. Sind sie Freelancer oder sind sie fest angestellt? Wie geht das mit eurer Zusammenarbeit?
Ich habe 5 Kolleginnen festangestellt, alle in Teilzeit. Und wir haben noch 3 MinijobberInnen, die uns bei den Veranstaltungen, vor allem in der technischen Co-Moderation, unterstützen. Also sie sind alle angestellt, entweder in Teilzeit oder im Minijob. Mhm. Das hat sich auch bewährt. Also wir haben am Anfang mit FreelancerInnen gearbeitet und brauchten aber irgendwann wirklich die feste, gezielte Unterstützung einfach im Backoffice, im Projektmanagement, weil wir zum Teil weiterhin große Projekte managen. Und das geht einfach besser mit Menschen, die angestellt sind, wo man auf täglicher Basis wirklich zusammenarbeitet. Dass wir rein remote sind, ist einfach historisch bedingt, weil wir beiden schon damals remote angefangen haben. Wir hatten noch nie ein gemeinsames Büro und die Menschen, die wir eingestellt haben, waren halt einfach von überall her. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, dass man dann Menschen findet, die zu einem passen, die aber nicht unbedingt in der gleichen Stadt leben müssen. Eine große Herausforderung oder eine große Aufgabe, nenne ich es lieber, ist, dass man die zwischenmenschlichen Momente gezielt herbeiführen muss. Man muss ihnen wirklich Raum und Zeit bewusst einräumen, weil wir haben ja keine Kaffeeküche, in der wir uns zufällig begegnen und mal ein Schwätzchen halten. Also unsere Kaffeeküche ist ein Teams-Kanal. Wir haben einen Teams-Kanal, der heißt Kaffeeküche und da ist dann auch Platz für zufällige Begegnungen. Aber wir nutzen zum Beispiel auch immer den Einstieg in Meetings, die Anfangsminuten dafür, dass wir erstmal hören, wie geht's uns, machen kurzes Blitzlicht. Und das ist ganz wichtig. Das ist übrigens eine Parallele zu Online-Veranstaltungen. Auch da muss man das Vernetzen, das Netzwerken bewusst einplanen, weil das Vernetzen nicht in der Pause auf dem Weg zum Kaffee passiert. Dann ist auch so, wenn es jetzt mal Schwierigkeiten gibt im Team oder man ein klärendes Gespräch führen will oder muss, auch das muss man gezielt angehen. Man nimmt nicht mal eben jemanden beiseite, sondern man macht dann einen Termin. Das sind so Dinge, die manchmal herausfordernd sind. Und auch wenn es technische Schwierigkeiten vor Ort gibt bei Mitarbeitenden, ne, wir sitzen ja alle an unserem eigenen Rechner, dann ist das manchmal schwieriger zu beheben. Also wir müssen alle relativ autark sein, was unsere Technik betrifft. Und das kostet uns schon manchmal Nerven, wenn dann die Telefon-App mal wieder zickt oder Teams oder so. Das würde ich sagen, sind so die Herausforderungen.
Okay, du hast es ja schon angesprochen. Ich frage nochmal nach, wie erzeugt man Team Spirit in einem Remote-Team?
Wir machen das so, also zum einen, wie gesagt, indem wir wirklich mehrmals die Woche solche Austauschmomente haben im Kernteam. Mit dem erweiterten Team haben wir auch einen regelmäßigen Termin, alle 14 Tage, 3 Wochen ungefähr, wo der Fokus wirklich drauf liegt. Wir stellen dann immer eine Frage der Woche, da wird reihum drauf geantwortet, wo wir uns einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Also regelmäßige Zusammenkünfte, in denen es ums Kennenlernen und Vertiefen der Beziehung untereinander geht. Wir setzen außer der Reihe virtuelle Team-Meetings an, wenn wir uns auf eine besonders heiße Phase vorbereiten wollen oder auch immer, wenn jemand neu ins Team kommt. Dann machen wir ein Online-Team-Meeting mit einem Kennenlernboard und dann spielen wir auch mal was. Also da muss einfach Zeit für sein, dass wir uns auch als Menschen kennenlernen. Und rund um die Veranstaltung sind wir auch immer intensiv im Austausch. Wir haben vorher Regiechecks, in denen wir dann nochmal, wenn die Kundschaft entlassen ist sozusagen, wenn der Termin mit extern vorbei ist, dann bleiben wir nochmal zur Absprache drin und tauschen uns nochmal aus. Rund um die Veranstaltung haben wir immer einen Backstage-Chat-Kanal. Da geht es dann manchmal auch hoch her, wenn alles reibungslos läuft, dann schwätzt man auch mal nebenher. Und wir machen auch immer eine virtuelle Weihnachtsfeier mit Päckchen und allem. Also ja, man muss schon ein bisschen was dafür tun. Es entsteht nicht automatisch. Aber es macht sehr viel Spaß.
Das hört sich ja auch an, als gäbe es schon sowas wie Rituale. Das gibt es sonst im analogen Büroleben ja sehr wohl. Wie fühlt ihr das anders in dieser Remote-Arbeitsbeziehung, in dieser Teambeziehung auf Distanz?
Ja, definitiv. Also Rituale sind, das ist ein gutes Stichwort, weil Rituale sind ganz wichtig, weil man sich daran ja orientiert. Und Rituale, das war auch ein Erfolg in den großen Veranstaltungen, die wir dann von Präsenz auf Online umgestellt haben, dass wir die Kundschaft gefragt haben, was sind denn so typische Elemente in eurer Veranstaltung, wenn ihr die jetzt jedes Jahr gemacht habt, die wir vielleicht online umsetzen können, damit man so eine Wiedererkennung hat und sich auch wiederfindet und merkt, ach, das ist ja eigentlich wie sonst auch nur eben online. Genau, ja, wichtiger Punkt.
Okay, so gegen Ende frage ich immer nach. Wo holst du dir als Unternehmerin die Inspiration her? Ist das für dich Podcast, Buch oder vielleicht auch ein anderes Medium? Hast du uns einen Tipp?
Ja, Podcasts höre ich zu viele. Da wird es mir schwer fallen, eine Auswahl zu treffen. Deinen übrigens auch. Den kann ich auch empfehlen. Ich würde gerne das Magazin Neue Narrative empfehlen. Das Magazin für neues Arbeiten, weil er in jeder Ausgabe, es hat immer ein Schwerpunktthema. Zum Beispiel aktuell geht es um Emotionen im Arbeitskontext. Es gab davor mal eine Ausgabe, da ging es nur um Meetings. Und da stecken so viele Erkenntnisse, Tools und Anregungen drin. Ich finde es, das finde ich sehr bereichernd. Das lese ich wirklich sehr gerne.
Annette, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Es war sehr spannend zu hören, wie du das machst. Es hört sich sehr organisch an, wenn du erzählst. Es ist so wie ganz natürliches Wachstum. Wenn es nicht mehr passt, dann gibt es eine Veränderung und dann geht es einfach weiter. Also ich höre wenig absolute Brüche. Gut, Corona, aber das war für uns alle eine Herausforderung. Und dann, wo ist der Weg? Wie geht es weiter? Schön, mir gefällt das.
Ja, mir auch. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir auch total viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Annette, danke. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!